Nicht wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit dem Juwelier Wolfgang Köchert aus Altmünster.
Ich muss sagen, es war auch die Winter ist nicht schön. Es sind nach wie vor schön. Also diese Nebelzeit im November, wenn der Nebel über den See streicht und es auch dunkel wird. Und es hat ja der Traunsee, wie soll ich sagen, ein bisschen den Vorteil der Stadt Gmunden. Das heißt, es ist dort eigentlich das ganze Jahr über auch Leben.
In sechster Generation führt er gemeinsam mit seinem Bruder und seinem Cousin den K&K Hof- und Kammerjuwelier Köchert.
1866 war das wieder Alexandre Emanuel, eben der Hoflieferant und Kammerjuwelier, in die Nähe des Kaisers sich bewegt hat in den Sommermonaten. Also die war die Sommerfrische, Kaiser war in Bad Ischl. Unser Urgroßvater kam eben hier zum See, der war in Altmünster, hat sich dort eingemietet und hat sozusagen den Sommer hier verbracht.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Wir sind zurück am Traunsee und zum zweiten Mal bei einem K&K Hoflieferanten.
Das stimmt, genau. Hast du gut mitgezählt. Und wir freuen uns. Diesmal geht es in eine ganz andere Richtung. Nicht in die Süße, sondern in die, wo es glitzert und funkelt.
Ja, ich freue mich total. Wolfgang Köchert von Juwelier Köchert ist bei uns zu Gast.
Genau. Ursprünglich habt ihr ja A.E. Köchert geheißen, aber das hat einen interessanten Hintergrund, oder?
A.E. war der Alexander Emanuel Köchert, das war unser Ur-Urgroßvater und der war eben auch Kammerjuwelier. Das heißt, das Geschäft immer noch so. Begonnen hat es 1814, wie das Geschäft hieß, Pioté und Köchert, weil der Emanuel Pioté kam aus Limoges und hat sich in Wien niedergelassen und der Jakob Heinrich Köchert kam aus dem Baltikum. Die fanden dann zusammen und haben eben dann unter Pioté und Köchert firmiert. Aber Alexander Emanuel, der A.E., nachdem das Geschäft eben heute immer noch so heißt, der war auch hier als erster eben am Traunsee.
Wir sind sehr gespannt auf die ganze Geschichte. Es ist eine wirklich lange Familiengeschichte. Und das erste Mal sind wir zwei uns begegnet in Wien im Geschäft am Neuen Markt. Das ist, glaube ich, das ursprüngliche Geschäft, richtig?
Es ist das ursprüngliche Geschäft im Sinne eines Geschäftes, in das man hineingeht. Also vorher zwischen 1814 und 1873, also 1873 wurde dieses quasi Walk-in-Lokal gegründet, waren wir an verschiedenen Stellen in Wien in Büros. Also muss ich das so vorstellen, man hatte einen Termin ausgemacht wie bei einem Arzt oder bei einem Anwalt, hat hinter verschlossenen Türen die Schmuckbelange besprochen, wir haben Steine besorgt, wir haben Zeichnungen angefertigt und dann wurde eben hoffentlich ein Stück bestellt. War natürlich sehr diskret. Und 1873 hat dann der AE, also der Alexander Emanuel, hat Theophil Hansen beauftragt, den berühmten Ringstraßenarchitekt, ein Geschäft zu bauen. Und sozusagen ein Geschäft, das gemütlich ist. Also wenn man sich das ansieht, kann man das auch gut nachvollziehen. Es ist wie ein Salon aus dem ersten Stock mit einem offenen Kamin, mit Tapisserien, mit neoklassizistischem Stil und hat sozusagen dieses Büro unter Anführungszeichen ins Erdgeschoss transferiert. War einerseits natürlich sehr visionär, weil Kunden reinkommen konnten spontan. Auf der anderen Seite ist natürlich ein bisschen die Diskretion flöten gegangen. Und man hat natürlich dann gesehen, wer sitzt dort, mit wem. Also war nicht mehr ganz so diskret.
Aber sag einmal, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, gibt es das immer noch bei euch, dieses diskrete Hinterzimmer, wo man dann vielleicht die ganz großen Sachen bestellt?
Das gibt es. Bei uns ist das in dem Fall nicht mehr das Hinterzimmer, sondern der erste Stock, unser Salon. Man kann sich dort sehr gemütlich mit Kunden zurückziehen, kann dort Spezialanfertigungen eben besprechen. Also wir machen ja doch relativ viele Bespoke-Stücke auf Kundenwunsch, wo wir dann Entwürfe machen, Steine besorgen. Also so wie früher. Und den gibt's eben, wie gesagt, im ersten Stock. Ist sehr wichtig, weil doch einige Kunden nicht gesehen werden wollen und da sind wir dann sozusagen hinter verschlossenen Türen.
Wir möchten natürlich gleich zu dir selbst kommen als Person und auch zum Traunsee, aber eines ist wirklich faszinierend und zwar es gibt ein Gemälde von Franz Xaver Winterhalter aus 1865, wo Kaiserin Elisabeth diesen tollen Haarschmuck hat und das ist der Schmuck, den ihr hergestellt habt, also der aus eurem Hause kommt. Ist es ein Fluch oder ein Segen, dass man immer wieder auf diesen Schmuck angesprochen wird?
Also ich würde schon sagen, dass es eher ein Segen ist. Es ist natürlich, wird man immer auf die Sterne angesprochen und sagen, ah, Sie sind der Juwelier mit den Sternen und so. das ist natürlich, es ist bekannt, es ist auf jedem Kaffeefall, auf den T-Shirts, es ist überall, man kann es essen, man kann es sich in die Haare stecken, aber es ist natürlich schon toll. Und wir haben 1998 haben wir die Sterne wieder aufgelegt nach einem Originalentwurf. Sie hatte ja ursprünglich 27 Stück. Mhm. Und es gibt eine Geschichte, dass sie mit Franz Josef in der Oper war, in der Zauberflöte. Und Königin der Nacht hat eben diese Sterne getragen. Und da hat sie eben wahrscheinlich gesagt, du Franzl, ich hätte die auch ganz gern.
Und was hat der Franzl gesagt?
Franzl gesagt, ja, mach mal. Und hat dann eben, weil 27 Stück sind immer die Frage, warum. Wir haben dann recherchiert und zwar war das nach ihrem 27. Geburtstag. Also das macht jetzt Sinn, warum es gerade 27 Stück sind. Und angeblich hat es 3 Stunden gedauert, um diese Sterne in die Haare zu flechten. Also das war schon ein ziemlicher Aufwand. Aber es ist natürlich schon irgendwie eine sehr prächtige und prachtvolle Dekoration der Haare. Und so gesehen sind wir eigentlich natürlich froh, dass wir diese Sterne gemacht haben. Also wir haben eben diese Sterne gemacht, die auf dem Winterhalterbild sind. Sie hatte viele andere auch noch, auch von anderen Juwelieren, aber quasi die berühmten Sissi-Sterne sind aus unserem Haus.
Weltbekannt.
Genau, absolut. Ich glaube, das kennt jeder, der sie nicht, auch die, die sich nicht sehr damit auseinandersetzen. Jetzt hast du gesagt, ihr habt es wieder aufgelegt, aber weißt du, was mit den Originalen passiert ist, wo die sind?
Also es gibt noch Sterne von der Kaiserin Elisabeth, das sind aber nicht diese, die vom Winterhalter Porträt. Da gab es anscheinend noch ein paar bis vor ein paar Jahren in London. Die wurden aber dann irgendwie bei einem Einbruch auch gestohlen. Also man weiß nicht mehr, wo die sind. Man kann nur hoffen, dass irgendein egomanischer Kunstsammler die vielleicht hoffentlich noch hat und behält und nicht zerlegt hat, so dass sie vielleicht irgendwann einmal wieder auftauchen.
Mhm. Genau. Jetzt hast du gesagt, ihr seid am Traunsee sehr verhaftet. Und es ist aber so, das Stammhaus ist in Wien, ihr seid in Salzburg auch. Aber weißt du, genau wie eure Familie hier an den Traunsee gekommen ist, wie ist das losgegangen?
Das weiß ich genau, weil 1866 war das wieder Alexander Emanuel, eben der Hoflieferant und Kammerjuwelier, in die Nähe des Kaisers sich bewegt hat in den Sommermonaten. Also die war die Sommerfrische, Kaiser war in Bad Ischl. Unser Urgroßvater kam eben hier zum See, der war in Altmünster, hat sich dort eingemietet und hat sozusagen den Sommer hier verbracht. Er ist dann bei dem Badeunfall leider, hat er sich die Lunge perforiert und ist dann daran verstorben. Deswegen ist er auch hier in Gmunden am evangelischen Friedhof begraben. Und sein Sohn, der Heinrich, der ältere Sohn, hatte dann in Traunkirchen ein Anwesen gekauft, Buschacher, mit einem riesen Bootshaus und hatte 2 20er-Jollen, den Hai und den Hecht und Matrosen, den Stippe und den Igor mit blau-weiß gestreiften T-Shirts. Also der hat so quasi wirklich, so fast ein bisschen neureich war der, glaube ich. Also der muss man jetzt so sagen. Der zum Beispiel auch in Wien immer zwischen dem Geschäft und der Billrothstraße seinem Zuhause im 19. Bezirk mit einem Sechsspänner gefahren ist. Und das war eigentlich nur der Aristokratie vorbehalten. Mhm. Also er war ein bisschen, glaube ich, so, hat schon
antuscht.
hat schon ein bisschen krachen lassen. Und genau, das war sozusagen dann der Nächste, der hier war, der Heinrich. Der hatte auch 3 Töchter. Eine verheiratet dann mit Wittgenstein. Da gibt es ja dann auch Wittgensteins Neffe, die Geschichte. Also das hat sich da auch hier alles abgespielt. Und dann eben war unser Urgroßvater, der war dann in Aussee oder Grudelsee. Und dessen ersten Sohn, mein Großvater, der Erich, hat dann hier am Traunsee eben diese Liegenschaft gekauft, 1925, also genau vor 100 Jahren.
Mhm. Muss man sagen, vielen Dank, oder? Weil ein toller Platz mit Blick auf den Traunstein.
Ja, absolut. Also ich danke dem Universum jede Sekunde dafür, dass ich hier sein kann und auch, dass mein Großvater, dass er irgendwie visionär auch angegangen ist, weil er hat oben Wiesen gehabt und die Bauern hatten hier unten eben die sauren Wiesen beim Wasser, beim See und hat das halt dann abgetauscht und so arrondiert und das war irgendwie damals wahrscheinlich irgendwie nicht nachvollziehbar, aber eben wie gesagt sehr vorausblickend.
War es bei euch in der Familie immer klar, dass alle im Betrieb bleiben, dass alle Juweliere werden, dass alle diesen Weg gehen oder gab es da auch Ausreißer?
Es gab natürlich, es gab viele Familienmitglieder, also auch den Generationen davor. Und es war halt immer so klar, dass das eigentlich dann einer übernimmt. Und ich kann da jetzt mal für uns sprechen. Ich meine, bei uns war schon so, dass es eigentlich klar war, dass wir das machen wollen. Wir sind relativ früh da hineingekommen. Also mein Vater ist verstorben, da war ich 22. Christophs Vater ist verstorben, da waren wir 26. Also waren eigentlich ab 26 relativ bald quasi allein im Geschäft und hatten halt unglaubliche Unterstützung von den Mitarbeitern, die schon seit, weiß nicht, 20, 30 Jahren im Geschäft waren und die Kunden kannten und sozusagen so eine Brücke geschlagen haben zwischen den Kunden und uns, diesen jungen Burm, die zwar jetzt die neuen Köche sind, aber natürlich jetzt auch nicht, man kennt die nicht und weiß nicht, wie die sind. Also das hat natürlich auch eine gewisse Zeit gebraucht, dass man sozusagen akzeptiert wurde von den Kunden. Und ich weiß, wir haben uns auch damals angezogen wie 80-jährig, damit wir irgendwie sozusagen eine gewisse Seriosität natürlich auch ausstrahlen. Wenn ich mir jetzt Fotos anschaue von Christoph und von mir, denken wir, alter Schwede, das ist ja irgendwie, das ist so wie früher, ne, ich weiß nicht, man sich einen Bauch hat angegessen und hat sich ein Bart wachsen lassen, damit man eben als halt mit 20-Jähriger seriös wirkt. Aber wie gesagt, wir waren da sehr früh drin. Es war klar für uns, dass wir das machen. Und Florian, Christophs Bruder, kam dann 2000 zu uns ins Geschäft. Genau, der ist eben jetzt in Salzburg und der Christoph und ich machen das in Wien seit 40 Jahren.
Aber glaubst du, dass die Philosophie funktioniert, das Fake it till you make it? Wenn du sagst, du hast dich angezogen, damit du seriös ausgeschaut hast, hat das für euch funktioniert am Anfang?
Ich glaube, es hat eher für uns funktioniert. Ja. Also ich glaube, es war sozusagen hat vielleicht eine gewisse... Wie soll ich sagen, hat vielleicht ein Selbstwertgefühl, würde ich jetzt vielleicht aber auch nicht sagen, aber hat halt versucht, gewissermaßen natürlich auch unsere Vätergeneration irgendwie, dadurch, dass wir dann in die Fußstapfen gestiegen sind, ja, vielleicht nicht zu imitieren, aber halt einfach diese halt seriöse Art irgendwie ein bisschen vielleicht zu kopieren.
Aber ganz im Gegenteil dazu, habt ihr, glaube ich, am Anfang auch versucht, firmentechnisch alles umzubrechen und zu modernisieren, oder? Und habt einmal auch das AE weggetan, versucht, richtig was Modernes draus zu machen, um was Modernes reinzubringen, das ist ja auch ganz spannend.
Das war natürlich so eine Reaktion sozusagen der nächsten Generation, dass man sagt, gut, also was machen jetzt anders? Das ist so der Klassiker, dass jemand sagt, okay, man macht einmal das Logo anders. So, also um zu zeigen, es ist wer anderer da, es ist eine Veränderung. Und wie du schon gesagt hast, eben wir haben das AE weggelassen, haben nur Köcher sozusagen geschrieben und haben auch den Hoflieferanten ehemaliger Kammer und Juwelier und Goldschmied weggelassen. Also wir haben das sehr reduziert, sehr minimalistisch aufgesetzt, bis halt mal irgendeiner gesagt hat zu uns, ich meine, das ist ja auch eure USP. Ja, das ist ja eine Geschichte, die habt ihr ja und es ist nicht so, dass man die erfinden muss, sondern die ist da. Und es ist überhaupt keine Schande, auch jetzt sozusagen diese Geschichte zu zeigen und zu verwenden. Das heißt ja nicht, dass man stehen bleibt, nur zurückschaut und sagt, wir haben eine tolle Geschichte und ja, nicht nach vorn blickt. Also das war ja nie der Fall und das hätte ja auch nicht funktioniert. Und bis wir dann halt wieder eben das KMK hineingenommen haben und wieder das AE dazugenommen haben, genau. Aber das ist halt natürlich die erste Reaktion der nächsten Generation, die sagen, gut, wir müssen es jetzt, wir haben die Farben auch geändert und wir müssen es anders machen.
Aber ist das eine Bürde? Hast du das so verspürt, wenn man so eine Historie hat in einem Unternehmen, dass man genau dann so jung hineinkommt und eigentlich den Druck vielleicht sogar spürt von diesen vergangenen Generationen, die ja alle alles richtig gemacht haben, offensichtlich?
Ja, natürlich war es war eine Herausforderung und es war schon natürlich eine ziemliche Umstellung, weil wir einfach so jung halt da dann wirklich für alles verantwortlich waren und uns natürlich dann im Laufe der Jahre auch Learning by Doing Sachen dann irgendwie angeeignet haben, auch wir zwei untereinander sozusagen Regelungen getroffen haben, das man muss sich ja dann auch erst natürlich sozusagen die Hörner abstoßen und gewisse Reglements aufstellen und sagt das und das und das und das, aber eigentlich sind wir immer sehr frohen Mutes die Sache angegangen und sehr positiv. Und es war eigentlich auch sehr spannend und ist bis heute spannend. Also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, Wir haben jetzt so einen Tanker übernommen. Auch wenn wir den sozusagen, wenn wir den Kurs ändern wollen, dann dauert das lange. Das ist natürlich, ist das anders in so einem langen so einem alten Familienunternehmen, weil du Entscheidungen sehr bewusst triffst und dann dabei bleibst. Also es ist ganz im Gegenteil zum Beispiel zu Managern, die einen 5-Jahres-Vertrag haben und versuchen da, ich sag mal, die Firma auszupressen und damit sie dann noch einen guten Bonus bekommen und dann hinter mir die Sinnflut. Das ist natürlich bei uns nicht. Ich sage immer, wir haben so lange gebraucht, eben unsere, und noch, dass wir die erste Filiale eröffnen in Salzburg. Das war nach 191 Jahren. Also,
das war gewiss. Wir haben gut nachgedacht.
wir haben gut nachgedacht, ja. Und ich meine, es ist auch natürlich, wir waren Anfang des 20. Jahrhunderts, waren wir einer der 5 wichtigsten Juweliere in Europa. Die haben dann natürlich die anderen expandiert und die gingen halt dann nach, ich weiß nicht, Paris, London, New York, pipapo, war so, sind jetzt groß, sind Global Jeweler, es gibt nun keine Eigentümer mehr. Und das ist halt der Unterschied. Wir haben uns halt damals entschieden, oder die Vorfahren, gesagt, okay, wir sind eher ein Wirtshaus und kein Gasthaus. Das heißt, wir wollen, dass eben da drin ein Köcher steht. Und wenn das geht, dann expandieren wir. In dem Fall mit Salzburg war das sehr gut, mit Florian. Vielleicht ist ja auch in der nächsten Generation jemand, der sagt, okay, ich möchte nach Zürich gehen oder nach München, oder dann ist das gut. Aber es ist halt immer so ein bisschen die Philosophie, man kann reinkommen in das Geschäftslokal und kann nach einem Köchert fragen.
Großartig. Jetzt sind wir beim Köchert, beim Wolfgang nämlich. Und wir würden gern wissen, wie bist du aufgewachsen? Du bist hier am Traunsee, glaube ich, groß geworden. Wie war das für dich? Wie war die Kindheit hier?
Ja, wir sind relativ früh her, da glaube ich, mit meiner Mutter, mit mir, da war ich 3 oder so. Und mein Vater ist dann gependelt zwischen Wien und am Wochenende hier eben. Und das war natürlich paradiesisch, weil du bist am See, du bist nach der Schule, bin rausgekommen, habe die Schultasche quasi in die Ecke geschmissen und war schon am Wasser. Und das war einfach wirklich, muss man sagen, paradiesisch. Ja. Das am Land aufzuwachsen hat einfach so viele Facetten, die einem eigentlich erst dann später natürlich auch bewusst werden. Manchmal, bei mir war das dann umgekehrt. Ich bin am Wochenende halt dann nach Wien gefahren, so in der Teenagerzeit. Und war aber sonst, wie gesagt, hier auch sehr integriert und natürlich mit den Schulfreunden. Und es hat natürlich also einfach immer auch Partys gegeben. Und also es ist einem eigentlich nichts abgegangen.
Hast du den Traum sich jemals in deinem Leben verloren, indem er einfach nicht irgendwann einmal nicht mehr spannend war? Oder war das immer für dich die Konstante schlechthin?
Nachdem ich ein Wassermensch bin, war das einfach immer die Konstante. Und ich habe den nie verloren. Also es war jetzt nie so, ich gesagt habe, ach, das geht mir auf die Nerven und so. Aber das war immer sozusagen, war immer präsent und immer da.
Jetzt gibt's ja Leute, wir haben das immer wieder gehört in unserem Podcast, die Sommer hier im Salzkammergut sind einfach wunderschön, aber der Winter ist schwierig. Wie hast du das empfunden, das Aufwachsen, die Kindheit hier im Winter, die Jugend vielleicht dann, wo es einfach weniger los war?
Ich muss sagen, es waren auch die Winter ist nicht schön und sind nach wie vor schön. Diese Nebelzeit im November, wenn der Nebel über den See streicht und es auch dunkel wird. Und es hat ja der Traunsee, wie soll ich sagen, ein bisschen den Vorteil der Stadt Gmunden. Das heißt, es ist dort eigentlich das ganze Jahr über auch Leben. Also das heißt, es sind Lokale, es gibt Kinos, es gibt sozusagen Infrastruktur und ist halt nicht so wie vielleicht bei manchen Seen, wo dann wirklich ab Mitte September dann halt es schon sehr ruhig wird. Und so gesehen war das eigentlich nie ein Thema. Und es ist auch die Nähe natürlich jetzt, sagen wir mal, zu Salzburg, auch kulturell. Es ist sozusagen alles in Einzugsgebiet und dadurch irgendwie leicht erreichbar und man kann relativ spontan dann eben Kultur genießen.
Stimmt, und es gibt in Gmunden auch Theater, die ihr ja auch kräftig unterstützt und wo wir uns ja auch schon getroffen haben. Also das macht schon Sinn. Wie würdest du sagen, ging es dann deinen Nachkommen, deinem Sohn, deinen Enkeln, sehen die das genauso? Weil wir haben eine Entdeckung gemacht, die ist ganz spannend. Wir waren auf einer großen Festivität am Attersee und haben entdeckt, am Abend, wenn die Jugend rausgeht, ist sie blass, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Das heißt, wir haben nicht das Gefühl, dass die Jungen den See sehr genießen. Wie ist das bei euch?
Gut, meine Kinder sind natürlich auch schon ein bisschen älter, zwischen 39 und 31. Also, aber ich kann mich gut an Zeiten erinnern, wo die ziemlich blass waren. Das ist, hat sich schon, kann ich sagen, ein bisschen beruhigt in dem Alter. Ja. Und jetzt natürlich, gut, die nächste Generation mit 10 und 5, das kommt wahrscheinlich dann erst. Aber die sind schon sehr auch eben seeverbunden und leben ja zum Teil in Berlin. Das heißt, es ist dann hier im Sommer einfach ein volles Haus und das ist auch total schön. Das genieße es. Es genieße auch dann wieder September, weil es ein bisschen ruhiger wird. Es ist so beides. Genau, aber ich würde sagen, die blassen Zeiten gibt es eigentlich nur mal seltener, weil sie dann am nächsten Tag dann sowieso dann irgendwie auch zu K.O. sind, um irgendwas zu machen. Also das hat sich, glaube ich, auch bei Ihnen geändert.
Volles Haus ist ein super Stichwort, das du mir gegeben hast jetzt. Du hast ja vorher in unserem Vorgespräch so ein bisschen angeteasert, dein Vater war ja ein Wühlerhund, wie man sagt, da bei uns. Der war Rennfahrer und es hat sich das Who is Who der Renn, der internationalen Grand Prix-Szene, der Rennfahrszene hier im Haus getroffen am Traunsee. Wie war das? Gibt es da ein paar Geschichten, die du uns erzählen kannst?
Genau, also der Vater war in den 50er Jahren Rennfahrer, war international, Mille Miglia und Nürburgring und hat Rennen gewonnen, einige. Und hat dann Jochen Rindt kennengelernt über einen Cousin, den Lothar Wesemann. Und es war halt ein junger Bub, der war Mitte 20 und mein Vater, glaube ich, war halt so um die, ich sag mal, 40 oder so. Und er hat ihm dann halt geholfen, auch gewisse Kreise zu kommen. Er hat, der Joji Borka war der Mechaniker von meinem Vater, den hat der Jochen dann übernommen. Also die hatten ein sehr enges, väterliches Verhältnis. Und ja, und dementsprechend war halt dann, wenn damals Ende der 60er Jahre dann Sommerpause war bei den Rennen, waren die halt dann auch zum Teil hier. Das war dann halt mit dem Graham Hill oder Chucky X 30s oder die waren halt dann hier und waren am Steg und haben den Schabernack gemacht. Also ich meine, das sind halt so, es gibt einen Film, wo sie am Steg unten sehen und sie waren immer Wasserskifahren fahren und also meine Schwester sitzt am Steg unten bereit zum Wasserski zu fahren und das Motorboot fährt weg, die Leine spannt sich und in dieser Sekunde geht der Jochen hin zum BH hinten von meiner Schwester und zieht an, dass sie natürlich nach 10 Metern gleich einen Busselbahn gemacht hat. Also halt lauter solche Sachen. Ich glaube, die haben eine riesige Hetz gehabt und haben wirklich nichts anbrennen lassen. Ja. Und ja, der Jochen war eben dann oft auch mit Heinz Brüller hier, die Jochen-Rinn-Story schreiben und der Heinz war auch öfters hier, eben die Grand Prix-Stories zu schreiben. Also das war, glaube ich, ein sehr enges Verhältnis. Ich glaube, das war einfach damals natürlich auch noch eine völlig andere Art und Weise, Rennen zu fahren. Ich wusste, es gab immer Opfer jedes Jahr und es war sicher eine andere Anspannung und wahrscheinlich auf der anderen Seite aber auch wieder dieses ein anderes Erlebnis, wenn es eben, ja, wenn es lustig war und sozusagen ein anderes Glücksgefühl, wenn die halt ihre Gaudi gehabt haben und hier Schabernack getrieben haben.
Das war sicher so ein Leben in den Tag hinein, glaube ich. Wenn man weiß, einer von uns wird die Saison vielleicht oder wahrscheinlich nicht überleben, dann lebt man, glaube ich, den Tag ganz anders. Sind das Kindheitserinnerungen von dir? Kannst du dich da bildlich dran erinnern, wie diese ganzen Leute hier waren?
Also ich kann mich erinnern an eine Szene, da war ich quasi der Schiedsrichter bei einem Ping-Pong-Match zwischen dem Graham Hill und dem Jochen und stand irgendwie so als wahnsinnig wichtiger Referee zwischen den beiden, mit null Ahnung natürlich. Aber schon, also so einzelne Szenen oder dass wir hier eben am Steintisch gesessen sind draußen und bei dem Mittagessen oder so. Also es kann mich schon erinnern, oh ja, absolut.
Aber war der Wunsch dann nie da, selber Rennen zu fahren?
Also es war schon immer eine Autoaffinität da, keine Frage. Es war auch ein bisschen mein Thema, nur mein Vater hat das irgendwie gleich sozusagen abgedreht. Und der hat mich dann sehr, sehr unterstützt, seeltechnisch. Also ich war eben so in der Teenagerzeit dann auch eben für 70er Hoffnungsolympiakader und so. Also ich war da sehr dann dort manifestiert und das hat mir auch Riesenspaß gemacht und hat mich auch sicher von viel Blödsinn abgehalten. Aber Rennautofahren war dann echt nie ein Thema.
Es gibt Leute, die sagen, wenn man am Traunsee oder am Attersee segeln kann, dann kann man es richtig. Was sagst du dazu?
Naja, es gibt so einen Spruch, das gilt aber eher fast für einen anderen See, aber sozusagen schon auch am Traunsee, sagt, wenn man hier gewinnen will, dann muss man schlechten Charakter haben.
Okay, ja. Gut, den nehmen wir mit. Großartig. Du hast aber jetzt sozusagen, auch durch deinen Job natürlich und durch euer Anwesen hier, die Verbindung zu ganz anderen Kreisen, wie zum Beispiel zur Kunst. Schauspieler gehen hier ein und aus, Künstler, bildende Künstler gehen hier ein und aus. Das ist schon etwas, was dich auch sehr fasziniert, oder, die Kunst?
Absolut. Also ich bin gerade zeitgenössische Kunst, bin ich sehr interessiert. Und wir haben hier im Zuge der Festwochen Gmunden, haben wir mal jahrelang auch Konzerte gehostet. War eigentlich eine sehr spannende Zeit. Das waren gerade am Anfang, wo das Programm war, Bernhard und Schönberg und Schönberg Schule, waren dann eben hier die von den Philharmonikern eine kleine, sozusagen 6 Stimmen für Kammerkonzert, also Kammersymphonie von Schönberg, der erste. Oder es war hier Olga Neuwirth mit einem Hintergrundbild vom Herbert Brandl. Das war auch eine tolle Veranstaltung. Und Markus Hinterhäuser hat gespielt, hier John Cage, präpariertes Klavier. Hat hier, glaube ich, 6 Stunden langes Klavier mit irgendwelchen Schrauben und Radiergummis und so präpariert. Und mein kleiner Sohn war völlig fasziniert, stand am Klavier und sagt, was macht er da? Also es ist schon eine große Affinität da, absolut. Vielleicht ist es natürlich auch familienbedingt, weil es war unsere Familie auch jetzt Jahrzehnte, Jahrhunderte zurück immer sehr in Verbindung mit Musikern, mit Komponisten. Das war unser Urgroßvater, war Präsident der Konzerthausgesellschaft. Dann war die Verbindung zum Musikverein. Also es war sozusagen immer eigentlich eine stark kulturelle Verbindung da. Und so gesehen ist das vielleicht auch ein bisschen, hat sich das durchgemittelt.
Ist es schwierig, würdest du sagen, die Salzkammergutler für Kultur und für Kunst zu begeistern? Kommen eher die Sommerfrischler zu euch oder ist es eine gute Durchmischung?
Ich glaube, es ist beides. Vor allem, ich finde das Programm, also gerade wenn du jetzt ansprichst, eben Festwochen Gmunden, ist wirklich ein knackiges, gutes, spannendes Programm. Und dass da wirklich jetzt nicht nur die Sommerfrischler kommen, sondern eben, dass sehr viele der sozusagen Bevölkerung hier da aufgeweckt werden und sicher auch jetzt durch Salzkammergut 24 natürlich das auch nochmal einen Schub gegeben hat. Also dieses Kulturbewusstsein, dass diese Region eben wirklich auch einiges bietet und da bringen kann und sozusagen auch dann die Bewohner gewissermaßen auch neben dem Interesse auch vielleicht einen gewissen Stolz haben, dass das eben hier möglich ist.
Glaubst du, ist die Landschaft hier große Inspiration für Künstlerinnen und Künstler? Merkst du das?
Ganz sicher. Also ich meine, man braucht nur zurückschauen, wer da alle war, ein Komponisten und ein Maler und so weiter. Das ist natürlich, glaube ich, ist nicht nur Seelennahrung, sondern Inspiration und bin ganz sicher. Also ich glaube, sozusagen, du kannst wahrscheinlich in so einer wahnsinnig schönen Gegend wie zum Beispiel hier 100-mal inspirierter und musisch inspirierter sein als jetzt wahrscheinlich in irgendeiner Stadtwohnung.
Und umgekehrt, inspirieren euch Künstler oder zum Beispiel auch hier die Region im Schmuckdesign? Kommt das vor?
Wir arbeiten sehr viel mit Künstlern. Also wir haben so eine eigene Künstlerkollektion, wo wir bildende Künstler gebeten haben, eben Schmuckstücke für uns zu entwerfen. Also so gesehen ist diese Kooperation da. Direkt jetzt mit Salzkammergut in Verbindung gibt es da jetzt nichts. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Nicht, dass du ja eine Idee hast. Ja.
Wir denken drüber nach, keine Sorge. Jetzt habe ich in dem Podcast schon öfters gesagt, ich komme ja aus einer Familie, wo Schmuckhandel beruflich ein großes Thema war. Du blickst auf fast 4 Jahrzehnte jetzt zurück in deiner, in deinem Geschäft. Würdest du sagen, dass dir die Wertigkeit, aber auch die Wertschätzung dem Schmuck gegenüber, vielleicht auch Uhren gegenüber, eklatant geändert hat in der Zeit?
Ich denke nicht, weil es ist ja, man muss ja sagen, Schmuck ist ja eine sehr emotionale Angelegenheit. Das heißt, es ist ja nicht so, dass man es täglich braucht, leider. Aber im Prinzip ist es ja so, dass Verlobungen, Hochzeiten, Anträge sich ja über Jahrtausende hinweg sozusagen nicht wirklich verändert haben und der Ausdruck dessen eben sehr oft ein Schmuckstück ist und das eben emotional aufgeladen, beladen ist oder aufgeladen ist. Und so gesehen glaube ich, das war in den letzten 4 Jahrzehnten und länger sicher so und wird wahrscheinlich auch so bleiben. Was schon dazugekommen ist, was sich verändert hat, ist das Bewusstsein der jüngeren Kunden, woher was kommt. Also welches Gold verwendet ihr, woher kommt das, welche Steine, sind die konfliktfrei, die Diamanten. Also gerade bei eben so zwischen Mitte 20 und Mitte 30-jährigen Kunden, da ist es sehr wichtig, eben, dass es nachhaltig ist, dass es sozusagen jetzt nicht aus irgendeinem Kinderarbeits, einer Mine kommt oder so. Also das ist eben sehr wichtig. Und da werden eben, was wir sehr oft machen, gerade bei Verlobungsringen, dass wir Spezialanfertigungen herstellen, wo wir Zeichnungen anfertigen, die Steine besorgen. Und da wird eben sehr gern gefragt, okay, woher ist was? Mhm. Also dieses Bewusstsein verstärkt sich.
Kommen auch viele mit ihrem eigenen Familienschmuck, um es umändern zu lassen oder umgestalten?
Schon, ja, natürlich. Also es gibt natürlich Generationen, die mit Schmuck gar nichts anfangen können und kommen dann mit dem Schmuck zu uns und wollen verkaufen. Oder sie sagen, so wie das da die Großmutter halt damals machen hat lassen, ist jetzt nicht so wirklich ihr Stil, können wir das nicht umbauen. Und das machen wir sehr gern, außer es sind wirklich spezielle Stücke, also wo man sagt, auch kunsthistorisch gesehen oder von der Machart wirklich so feine Stücke, wo wir sagen, das würden wir eigentlich wirklich nicht zerlegen wollen. Das raten wir dann ab, da versuchen wir dann einen anderen Weg zu finden. Aber wir machen das sehr gerne und machen das regelmäßig.
Aber es passieren auch immer unglaublichere Geschichten, wie zum Beispiel jetzt kürzlich, habe ich das richtig mitbekommen, wurde von der Kaiserin Elisabeth eine Brosche gefunden, die aus eurem Haus kommt. Gibt es die Geschichte? Stimmt das oder habe ich was falsch?
Es gibt diese Geschichte, dass eine Brosche, die eben die Kaiserin Elisabeth hatte, wurde vererbt und wurde dann eben in Ungarn vergraben. Eben sozusagen, um auf der Flucht dann eben nicht die Brosche dann sozusagen zu verlieren, wurde die vergraben. Und dann eben nach der Öffnung des Eisenvorhangs wurde in der nächsten Generation gesagt, ja, fahrt's mal dorthin, schaut's sozusagen, da gibt's Zedern in diesem Schlosshof und so weiter und dort müsst ihr graben. Die sind dann hingefahren, das Schloss gab's nicht mehr, es waren irgendwie andere Bauten, aber die Zeder gab's noch. Und es wurde eben dort dann diese Box gefunden mit dieser unglaublichen Brosche von der Kaiserin Elisabeth.
Das ist wirklich fantastisch. Und hast du die dann in der Hand gehabt? Wie war das?
Ja, der Nachfahrer kam dann zu uns und hat, wir konnten sie eben dann erwerben und die ist jetzt sozusagen in unserer Sammlung.
Wie ist das überhaupt? Habt ihr über alle Schmuckstücke Bücher? Gibt es da Zeichnungen? Das ist, muss ja ein unglaubliches Archiv sein, oder?
Also wir haben tausende Zeichnungen im Archiv, weil ja früher sehr oft eben zu einem Stück wurden mehrere Entwürfe gemacht. Das heißt, ich sage jetzt einmal zu einem Diadem, da gab es gewisse Steine, die man verwenden wollte und dann gab es aber eben verschiedene Entwürfe und dann wurde halt einer ausgesucht. Dementsprechend ist halt natürlich dann oft zu einem Stück, gibt es dann, ich weiß nicht, 5 oder 10 Varianten und Variationen an Entwürfen und so gesehen sammelt sich das natürlich an, aber wir haben da eben, wie gesagt, tausende Entwürfe.
Wahnsinn. Jetzt hast du vorher die Steine angesprochen und die Herkunft der Steine. Das finde ich auch sehr interessant. Man liest über das immer mehr. Das heißt, das Bewusstsein der Leute ist da. Und man liest da immer mehr von diesen synthetischen Steinen. Ich habe da ganz eine klare Meinung dazu, habe mit meiner Frau schon öfters darüber gesprochen. Aber wie siehst du das? Und ich frage dich jetzt nicht, was du von den Steinen selbst hältst, sondern wie siehst du das, wenn etwas aussieht wie was anderes, aber vielleicht nicht das Echte ist, ist es dann genauso viel wert? Das ist eine sehr philosophische Frage, aber das passt für mich zum Beispiel nicht.
Wir werden natürlich oft auf dieses Thema angesprochen und ich meine, ich antworte meistens dann mit einem Beispiel. Ich spreche jetzt gar nicht von den Werten, weil die Werte sozusagen auch von diesen Lab-Grown-Diamanten haben sich ja auch in den letzten Jahren extrem reduziert. Ich denke mir halt nur, weil du sagst, ein philosophischer Ansatz, ja, sehr oft werden ja solche Steine, also Diamanten, eben als Verlobungsringe geschenkt. Und es ist halt die Frage, welche Message sozusagen du mitgibst, wenn du deiner Liebsten einen Verlobungsring schenkst oder ihr sozusagen einen Antrag machst. Und das ist eben ein synthetischer Stein und kein natürlicher. Das ist natürlich, finde ich, ein bisschen schwierig, weil es einfach schon per se so quasi, man spart ein bisschen und du kriegst was Unechtes bei einem extrem wichtigen Anlass, für einen extrem wichtigen Anlass. Also ich finde es schwierig.
Mhm. Finde ich auch. Ich bin auch sehr gespannt, ob vielleicht dieses Echte, das du angesprochen hast, und das Unvergängliche, zumindest vom Wert her, von der Bedeutung her, in einer Zeit, die so schnelllebig ist, vielleicht sogar wieder Bedeutung dazugewinnen könnte in den nächsten Jahren.
Durchaus. Also es ist ja auch, weil wir immer wieder gefragt werden, wie ist das mit Schmuck und Steinen, Investitionen und so weiter. Es ist ein Werterhalt. Und man muss das langfristig sehen. Und gerade eben, wenn man sagt, man hat wirklich feine, zum Beispiel Farbsteine, wo die Minen erschöpft sind und wo die Steine nicht mehr am Markt sind, ist das zum Teil vergleichbar mit, ich weiß nicht, alten Autos. Da gibt's halt so viele noch auf der Welt, aber die werden natürlich auch immer weniger und werden, wenn sie einen gewissen Status haben, natürlich immer wertvoller. Und das ist, kann man vergleichen mit den Steinen. Also wenn gewisse Steine eben aus speziellen Minen haben den Wert natürlich extrem gesteigert. Mhm. Also ich würde sagen, es ist, wie gesagt, ein Werterhalt. Und es ist einfach vor allem auch für sich selber zu wissen, was es ist. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
Mhm. Ich finde es beim Schmuck noch viel besser, weil, wie wir schon gehört haben, man kann ihn vergraben, 100 Jahre später wieder ausgraben und er ist noch immer, beim Auto würde es nicht funktionieren, da hätten wir ein Problem, glaube ich. Aber wie erhaltet ihr jetzt die Tradition und wie schaut das für die nächsten Generationen aus? Was sind da die Herausforderungen oder die Aufgaben?
Es ist natürlich immer eine Herausforderung und Aufgabe Next Gen. Es ist auch ein Prozess, den wir jetzt begonnen haben, auch mit Begleitung, um wirklich sozusagen sich da gut drauf vorbereiten zu können, verschiedenste Ideen spinnen zu können. Ja, also wir sind, wie gesagt, am Anfang. Also wir wollen natürlich schon noch ein paar Jahre im Geschäft sein. Aber natürlich muss man auch für die Next Gen gewisse Rahmenbedingungen mal schaffen. Man sagt, okay, es gibt auch einen Tag XY, wo wir uns eben dann zurückziehen, um natürlich auch Perspektiven offen zu lassen und zu schaffen generell und nicht dieses alte Vater, sozusagen Senior-Chef, Junior-Chef-Geschichte, also das würde nicht mehr funktionieren, damit das eben nicht sozusagen passiert. Also wir sind dabei und es ist spannend und es wird noch ein paar Jahre dauern, aber wir haben uns sozusagen auch seelisch schon darauf vorbereitet und sind dabei, uns darauf vorzubereiten. Ja, mal sehen.
Klingt sehr gesund, aber dann machen wir mal so, weil ich nehme an, die Jungen haben wieder ihre Vorstellung. Was hat denn der Senior noch für eine Vorstellung? Was gibt es denn da noch für Pläne und Herausforderungen?
Also wir haben sozusagen, abgesehen jetzt vom Geschäft in Salzburg und in Wien, sind wir auch sehr umtriebig mit Ausstellungen. Im Februar, März am Arlberg in Zürs-Lech 4 Wochen. Wir sind in Monaco, wir sind in München, in Zürich. Das sind sozusagen, das haben wir begonnen, in Fuschler sind wir auch, also das haben wir begonnen vor einigen auch Jahrzehnten. Das ist eigentlich ein sehr gutes Konzept, also eventuell das noch auszubauen. Und schon auch natürlich mit Next Gen sozusagen die Reichweite über das Internet noch zu steigern. Also wir haben ja eine Website, wir haben einen Webstore, der geht ganz gut, aber da ist sicher noch einige Luft nach oben. Also sozusagen diesen Bereich dann auch noch zu steigern.
Aber wird Köchert jemals über Instagram verkaufen beginnen, so schnell, wie man es jetzt immer mitkriegt, kurzes Instagram-Video und 2 Stunden später steht verkauft dort? Oder ist das einfach nicht der Stil?
Ich glaube, dieses schnell, schnell nicht. Es ist natürlich immer schon auch das Ziel, die Kunden ins Geschäft zu bekommen. Also das ist gerade bei Schmuck einfach wirklich ein Thema, man muss es probieren. Ich sage jetzt einmal, ich kann mir das gut vorstellen, vielleicht bei den Sissi-Sternen, weil das ein Stück ist, das kann man sich auch sehr gut vorstellen, wie das am eigenen Ohr wirkt und aussieht. Andere Stücke, die schauen vielleicht oft toll aus, wenn man sie aber dann probiert, dann passt es nicht oder auch umgekehrt. Also das heißt sozusagen wirklich in großen Massen, dass unsere Kollektionen oder wir haben ja sehr viele Einzelanfertigungen und kleine Kollektionen, die wahrscheinlich jetzt so über schnell, schnell übers Internet vielleicht noch nicht. Vielleicht gibt's, wird das dann sein in zig Jahren, wo man sagt, es gibt eine Art Hologramm, wo man sich dann die Ohrringe anstecken kann und man kann das sehen und sozusagen man sieht das wirklich so eins zu eins. Also das ist ja sicher möglich. Dann ist das vielleicht wieder eine andere Sache.
Was war eigentlich für dich das aufregendste Schmuckstück, das du je in Händen gehalten hast?
Das aufregendste Schmuckstück, also schon sehr speziell, auch historisch, war das ein Stück von Marie Antoinette. Ich kann leider jetzt nicht mehr dazu sagen, aber das war wirklich unglaublich. Zwar simpel, aber sehr, sehr speziell. Ja, und dann natürlich schon so gewisse Diademe, die wir dann zur Reparatur bekommen haben und aus welchen Familien die stammen, das ist schon dann irgendwie auch beeindruckend. Man muss sich dann immer so auch wieder, man will so auf den Boden holen und das sozusagen, oder umgekehrt, man muss sich eigentlich rauszoomen, um das dann wirklich von oben wirklich zu sehen, was das eigentlich ist und so. Also das ist schon echt manchmal beeindruckend. Aber auf der anderen Seite, wir machen auch sehr viele Stücke, die ja jetzt nicht comme il faut sind. Also wir haben zum Beispiel für einen Kunden gemacht so Armbänder. Bestehen aus diesen Körben von Champagnerkorken. Und da haben wir zum Beispiel Armbänder hergestellt, wo dann oben die Steine graviert sind mit Motiven. Es gibt ein Jagdband und es gibt ein Abendband. Und das Jagdband hat natürlich dann verschiedene Jagdmotive und das Abendband hat dann ein Champagnerglas und einen Barhocker und solche Sachen. Oder wir haben zum Beispiel ein Diadem hergestellt. Das besteht aus drei naturalistisch ausgeformten Latschenstücken. Und die kann man eben als Diadem tragen, auf eine Karkasse stecken oder man kann die drei Stücke runternehmen und kann sie als Broschen am Dirndl tragen. Also so auch sehr ausgefallene Stücke. Die machen eigentlich am meisten Spaß.
Mhm. Wenn man sich ein Leben lang damit beschäftigt, verliert das Feuer eines Brillanten irgendwann an Faszination oder siehst du das immer noch so wie damals, wie du relativ jung im Geschäft warst?
Ich sehe es immer noch so. Natürlich, jetzt nach diesen Jahrzehnten sieht man vielleicht manche Steine anders, aber generell natürlich, man hat auch seine Lieblingsschliffe und seine Lieblingssteine. Also ich zum Beispiel ist mir oft ein Altschliffdiamant viel näher und gefällt mir viel besser als jetzt ein perfekt neu geschliffener Stein, weil einfach das so einen gewissen Charakter hat und vielleicht auch nur durch nicht diese Nicht-Perfektion eben was Spezielleres ist als eben so dieser ganz perfekt neu geschliffene Diamant. Mhm.
Würdest du generell sagen, in deinem Leben, neu ist immer besser?
Nein, würde ich nicht sagen. Es ist nicht neu, ist nicht immer besser. Ich finde auch reparieren ganz toll. Mhm. Reparieren finde ich irrsinnig schön. Und wir sagen auch immer, wir sind eigentlich der Juwelier fürs Leben, weil unsere Kunden sollen mit ihren, ich sag mal, Plastikohrringe, die sie in Thailand gekauft haben und ein wahnsinnig schönes Souvenir darstellen, leider aber gebrochen sind und nicht wissen, wo sie hingehen sollen, zu uns kommen und sagen, also wir sind in Belangen Schmuck einfach der Ansprechpartner, wie es den Schuhmacher gibt und wie es den Schneider gibt, gibt es eben den Juwelier, der halt auch wirklich alles repariert. Und gerade Reparatur ist auch eine Sache, die wir sehr gern machen und oft machen. Also ich unterstütze ganz im Gegenteil sehr die Reparatur und nicht sozusagen die Wegwerfgesellschaft.
Was ja unglaublich nachhaltig ist, aber machen die das? Kommen die? Traut sich jemand? Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube eher.
Ich glaube, man traut sich nicht so leicht, ja?
Ja, vielleicht, aber wir also kommunizieren das ja auch immer. Wir sagen, also auch wenn manche reinkommen und dann sagen, ja, ich habe da eine kleine Reparatur, ein Kettel ist gerissen, ich sage, ja, sehr gern machen wir. Kommen Sie auch mit anderen Reparaturen, das ist kein Thema, das muss auch der Schmuck nicht von uns sein. Also ich glaube, es geht einfach darum, wir kennen das ja von uns, dass man froh ist, wenn man einen Schuhmacher um die Ecken hat, der einen sozusagen neue Absätze machen kann. Wird ja auch immer weniger. Und dementsprechend muss man das propagieren und halt natürlich auch unter die Leute bringen, dass wir das machen. Aber so gesehen ist alt oft besser.
Und auch das Handwerk hoch zu leben zu lassen.
Ja, weil man sagt ja auch so als Goldschmied, wirklich, wo man wirklich viel lernt, ist bei Reparaturen. Mhm. Ja, weil natürlich das oft knifflig ist, weil Steine drin sind, es ist Email, wie repariert man das, wie ohne dass eben mehr Schaden entsteht, als eben dass es hilft. Also das ist natürlich auch ein gerade bei der ein Goldschmied, der gut reparieren kann, ist wirklich selten und ist ja sehr viel wert.
Gibt es ein Problem mit dem Nachwuchs?
Goldschmiede, ja, es gibt nur mal wenige Plätze, die ausbilden. Es gibt Schulen, es gibt das Evangelische Gymnasium, es gibt in Steyr, Ferlach und es gibt ein paar andere Schulen. Aber an und für sich der klassische Geselle, das wird immer weniger, was natürlich auch eine gewisse ein Verlust an Techniken mit sich bringt, weil einfach gewisse Techniken, alte Techniken nicht mehr tradiert werden, nicht mehr weitergegeben werden können, ist natürlich schade. Ja.
Vielleicht schauen wir uns noch einen Tag an, an dem du nicht arbeiten musst, sondern privat hier im Traunsee bist. Was unternimmst du da? Wie schaut dein freier Tag aus?
Sehr unterschiedlich, aber natürlich, ich gehe gerne in die Natur, also ich gehe auch gerne auf Berge, ich bin aber sehr viel eigentlich gerne am Wasser. Also das ist, ob das jetzt mit der Plätte ist, um herumzurudern oder vielleicht mit dem Motorboot oder eben natürlich segeln, ganz klar. Aber bin auch gern hier zu Hause und genieße einfach das Wasser und ja, so gesehen, es gibt eigentlich jetzt keinen typischen Tag.
Ich finde es so großartig, dass du den Traunsee auch so schön beschrieben hast, auch in den Herbsttagen, wenn der Nebel da ist. Kannst du verstehen, warum die Kaiserfamilie nach Bad Ischl gegangen ist? Ich meine, das war natürlich das Salz, das wissen wir, aber warum die nicht dann an einen See gegangen sind?
Gute Frage. Ich weiß nicht, vielleicht war es der Zauner.
Der Zauner ist ja aus Niederösterreich auch nachgezogen, der Kaiserfamilie. Das heißt, der Zauner war nicht in Bad Ischl, sondern den haben sie aus Niederösterreich geholt.
Ah, das wusste ich gar nicht. Okay, ja. Also vielleicht war es das natürlich, dann war es vielleicht, ich weiß nicht, auch das Theater oder...
Ich glaube, es war die Jägerleidenschaft vom Kaiser.
Das kann natürlich sein. Das ist wahrscheinlich in Ischl einfacher als in Gmunden, weil das wäre jetzt naheliegend gewesen, die nächste Stadt. Ja, wahrscheinlich hast du recht.
Bist du im Salzkammergut ein anderer Mensch als in Wien? Merkst du da was diese Region mit dir macht? Die Natur, die Ruhe, diese Magie, die uns umgibt?
Ja, Stadt ist, glaube ich, einfach generell mehr der höhere Puls. Das ist irgendwie schneller, es ist vielleicht ein bisschen stressiger auch und so. Und das ist natürlich hier eigentlich überhaupt nicht der Fall. Also das ist sozusagen... Es ist viel zu tun, auch wenn man natürlich hier ist und es ist dauernd irgendwas zu tun am Haus und rundherum. Also es ist jetzt nicht so, dass einem langweilig wird. Aber es ist einfach sozusagen diese Natur, die einen per se schon beruhigend ist. Mhm. Und ich glaube, das macht den Unterschied.
Wobei euer Geschäft in Wien ist wirklich ein Traum und natürlich auch sehr traditionell. Eine lustige Geschichte gibt es dazu, das ist ja beim Donnerbrunnen, also am Neuen Markt. Und da zeigt er der Hintern zu euch. Hast du da irgendeine Geschichte dazu?
Ja, da gibt es ein paar Geschichten, aber ich glaube, eine ist, dass sozusagen derjenige, der da irgendwo muss, der bei uns gewohnt haben, da in diesem Häuserblock eben, glaube ich, dem Raphael Donner die Freundin oder Frau ausgespannt hat. Und daraufhin hat eben der Donner als kleine Revanche den Popo in die Richtung zeigen lassen.
Und es ist zufällig eure Richtung.
Tja, das ist interessant. Ja.
Aber jetzt, ich merke, dass der total abgewetzt schon ist, weil viele glauben, das ist so ein Glücksbringer, oder?
Ja, genau. Es ist so quasi, wenn man hingreift, dann also so wie, ich weiß nicht, der spanische, also den Trevi-Brunnen in Rom oder, glaube ich, jedes Jahr 1,5 Millionen Euro dann gefischt werden dort. Also das sollte man vielleicht im Donnerbrunnen auch einführen.
Ja, stimmt. Da könnte man Geld damit machen.
Genau.
Wenn jemand noch nie hier war, am Traunsee im Salzkammergut, was sind die drei Orte, die er besuchen muss? Was sind deine Lieblingsorte?
abgesehen da, wo wir gerade sitzen.
Gut, die kann man nicht besuchen.
Traunkirchen. Ja. Traunkirchen ist sehr speziell. Das ist wirklich eben auch mit den tollen Hotels und was da jetzt passiert ist, also Hut ab, finde ich wirklich sehr spannend und sehr empfehlenswert. Sonst, ich finde auch magisch den Offensee. Das ist nicht weit von hier, aber das ist so eine Märchenlandschaft. Und als drittes, ja, vielleicht unterm Stein, da gibt es so ein paar schöne Plätze, wo man halt nur im Boot hinkommt. Mhm. Also es gibt dort die Karbach und es gibt dort die Busserlbucht und es gibt dort eben so ein paar nette Buchten. Das ist schon auch unglaublich magisch.
Die Busserlbucht?
Die Busserlbucht.
Gab es da Geschichten aus der Jugend?
Kein Kommentar.
Ja. Ich finde das eine gute Überleitung zu unserem Wordrap. Was sagst du, Robert?
Ganz genau. Wir kommen zum Wordrap. Der geht folgendermaßen. Bitte ganz kurze Antworten auf ganz einfache Fragen. Salzkammergut
schmeckt
mir, ist die erste Frage.
Bittersüß.
Mhm. Okay. Was wäre das zum Beispiel?
Ich würde sagen, das wäre so ein Zaunerstollen, wo Salz statt Zucker drin wäre.
Das werden wir dem Philipp sagen, unbedingt. Ja. Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Manchmal die Engstirnigkeit.
Mhm. Im Salzkammergut fehlt mir?
Nix.
Schönste Antwort. Mhm.
Und am Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Die Region und die nicht zu verschandeln.
Das ist eine wichtige Botschaft. Vielen Dank, Wolfgang Köchert.
Danke euch.
Vielen Dank, es war toll.
Es war ein Vergnügen. Danke euch.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.